Herzlich willkommen bei Lawbusters Spoiler Alert, Staffel 3, Folge 4, Quattro, Cetirie, 4. der erste Lochcher, super. Mein Name ist Max und bei mir im Studio sitzen wie immer Michael und Michael. Hallo Michael.
Zwei verlorene Jungs quasi.
Zwei verlorene Jungs. Mein Name ist nicht Peter, aber...
Und auch nicht Pan.
Aber ich pan das. Wir sitzen im Büro von Michi und wir benutzen das Equipment und das Know-how von Michi. Und nein, ich bin nicht schizophren, ich bin nur ein Fan von Peter Pan. Wow, heute kommt's raus, der Dichter. In dieser Staffel geht's um Disney und in dieser Folge geht's um Peter Pan und die verlorenen Jungs und den Film von Disney, der animierte Film aus 1953. Vielleicht wieder so ein Fall wie Schneewittchen. Den kennt man so, man hat ein bisschen diese Ästhetik, die Zeichnungen, wie der Peter Pan ausschaut und Glöckchen und so im Kopf, aber eigentlich nicht wirklich das, worum es geht. Wer könnte aus dem Stegreif die Geschichte, die Originalgeschichte von J.M. Barrie zum Beispiel nacherzählen? Michael, gib it a go.
Tatsächlich habe ich diesen Peter Pan Film einige Male gesehen.
Geil.
Ja.
Cool.
Also muss man sagen.
Und du? Michael?
Ich kenne an und für sich nur die Kinoversion aus den 90er Jahren.
Die mit der Hook hast, oder wie?
Genau.
Vom Steven Spielberg mit Robin Williams.
Genau.
Und
Dustin Hoffman
ist Hook, ja. Wobei er dort, der Peter Pan oder Peter Banning, wie er dort heißt, ja, glaube ich, ein Rechtsanwalt ist.
Ja, genau.
Also er wäre
auch
Neverland,
ein Film, mit dem wir reden können.
Er hat Neverland verlassen, um...
Und ist genau das Gegenteil von einem Kind geworden.
Genau.
Und ich glaube, es ist vor kurzem...
Ein Jurist.
Ich glaube, es ist vor kurzem nur so rausgekommen, und zwar...
Es kommen ständig neue Peter Pan Iterationen.
Die Freundin, zu dem kommst du dann immer später, die Freundin von ihm ja dann eigentlich nicht mehr zurück will oder so, die dann als erwachsene Person wieder zurückgeholt wird oder sowas. Gibt es auch irgendwas jetzt
nicht. Okay. Ich weiß nicht, der Film auch so kommen, der ist Pan, der ist mit Hugh Jackman.
Ja, aber da geht es ja, glaube ich, darum, wie sich das entwickelt, also quasi das Prequel zu Peter Pan und wie der Hook zum Hook wird irgendwie,
ja.
So. Ja,
das ist vor allem, deswegen ist ja der Hugh Jackman da der Hook. Da gibt es aber auch eine super starke Szene, das ist das, wo das fliegende, Segelschiff von Hook quasi so einfährt zu den verlorenen Jungs oder in diese mega Höhle da und es schwebt durch die Luft und alle singen, Smells like Teen Spirit. A cappella. Aber so halt gefühlt 50.000 Leute. Und das ist schon, sie ergibt nicht wirklich viel Sinn und so. Aber es ist eine total starke Szene, finde ich. Und alle singen halt Hello, Hello, Hello. Das ist ja sehr, also dafür mag ich Film so, dass solche so starke, bleibende Szenen geben kann.
Weil ich sagen muss, also ich kenne in ursprünglichen Peter Pan, also ein Film, dann in meiner Jugend, das war so RTL-Zeit, hat es einmal so eine Art so Anime-Peter Pan-Serie gegeben, die schon ziemlich, also das Lore erweitert hat, also da ist dann böse Hexe und so weiter gekommen und irgendwie so eine Protagonistin, eine weibliche, neben der Wendy, wo ich nicht mehr genau weiß, wie die heißt, aber das war dann ziemlich wild, also mit ziemlich Endkampf, also es geht sehr über diese Geschichte heraus.
Ja.
Dann eben den Hook habe ich ein paar Mal gesehen, den Pan habe ich nicht gesehen. Es gibt aber, den habe ich gesehen und das möchte ich jetzt kurz einstreuen, weil ich habe nämlich damals, da war ich schon, glaube ich, 20 oder so, da ist der rausgekommen. Ich war so ungefähr 20, weil es war 2002, die Rückkehr nach Neverland. Also gibt es einen zweiten Disney-Film, der auch so ist, also vom Setting her und vom Zeichenstil her wie der erste. Und der schließt quasi in dem an. Und dann habe ich mir extra quasi meinen kleinen Cousin ausgeborgt, damit es nicht so blöd ausgeschaut hat, dass ich in einen Kinderfilm gehe.
Das Alibi-Kind.
Das Alibi-Kind, genau. Und das Coole ist das, oder das Wüde ist eigentlich das, weil wir haben in einer vorherigen Folge mal über FSK gesprochen.
Ja.
Ja? Und ich gehe in einen Disney-Film. Ja? Und es ist ja so, da wird mir erzählt, ja, und die Wendy kam noch oft mit ihren Brüdern ins Neverland und so weiter. Und irgendwann wurde sie erwachsen und hatte selbst Kinder. Und dann war Krieg. Und dann ist 15 Minuten ungefähr in dem Film einfach nur, wie die Piraten während des schwersten Angriffes vom Zweiten Weltkrieg, vom Land und Blitz, einfach durch die Stukas durchfliegen und die Kinder von der Wendy fladern. Und der Papa ist im Krieg, ja.
Das ist kein Video
so richtig wütend, ja. Und einfach so, zuerst voll lieber erzählt eben, und dann war Krieg, und dann geht's dahin.
Aber gezeichnet ist das,
ja,
oder?
Ja, das ist gezeichnet.
Und den London Blitz gezeichnet.
Ja, den London Blitz gezeichnet.
Und das war im Kino.
Im Kino, ja. In einem Kinderfilm. Dann geht's wieder normal
weiter. Bling,
aber, bling. Aber es eben, unter anderem eben kämpft dann das Piratenschiff von mir gegen deutsche Stukas.
Hooray.
Ja, das ist ziemlich wütend. Also, möchte den nur mal gesagt haben.
Ja. Mein also, Trigger Warning quasi.
Trigger Warning, ja. So viel zu FSK.
Okay, das heißt, du kannst den Peter Pan nacherzählen, du hast ihn nie gesehen. Vielleicht ganz kurz, der Peter Pan ist ein Junge, der fliegen kann und im Nimmerland wohnt. Neverland, mehr oder weniger. Der hat dort Abenteuer und die verlorenen Jungs, die Lost Boys, sind seine Clique. Seine Clique. Seine Freunde. Es gibt dort auch eine Fee. Die Tinkerbell.
Tinkerbell.
Glöckchen,
genau.
Die sozusagen irgendwie halt die...
Wird bei Hook von der Julia Roberts gespielt?
Ja, genau, Julia Roberts. Die sozusagen ein bisschen, der gute Geist ist, der Schutzengel vom Peter Pan, so ein bisschen.
War ein bisschen ein eifersüchtiger Geist.
Ich wollte gerade sagen, genau, sie hat aber einen Twist dabei. Also vor allem bei Hook ist sie sehr besitzergreifend schon fast.
Nur ganz kurz, ist das dieselbe Tinkerbell dann, was dann separat verwurstelt worden ist in diverse Kindermärchenfilme,
ja,
und so weiter?
Ja.
Sollte eigentlich dieselbe sein, ja.
Okay.
Ja.
Also mit so Zeichentrick oder so Videoanimationsfilmen, ja, das ist die Tinkerbell. Also das ist so, das ist eigentlich so der, bei Disney fast ein bisschen der Archetyp dieser Feen. Also es gibt ja diese guten Feen bei Cinderella.
Genau, da neueste die dabei.
Genau, die aber quasi die klar sind, wenn sie fliegen, aber auch so ähnlich sind. Und dann gibt es eben wirklich die Tinkerbell, die halt wirklich immer so klar ist eigentlich. Ja,
ja, das Mini-Klar ist eigentlich nur so groß wie ein Fingerhut.
Ja, genau.
Und das sind jetzt alles die Gurken gewesen sozusagen. Und im Nimmerland gibt es aber eben auch die Besen, die Piraten, den Captain Hook und den Schmie, seinen Sidekick, einen Bösen.
Ja, interessanterweise ist das der Schiffskoch.
Ja, das ist der Schiffskoch.
Der Schiffskoch Schmie, der aber eigentlich auch so der erste Mat ist.
Ja, ist irgendwie alles. Die Personalunion von allen, die man braucht im Schiff.
Personal Assistant.
Ja, Personal.
Aber er hat schon noch mehr.
Viele Piraten.
Ja,
der ist ihm.
Das ist eigentlich ist es so, dass das Neverland wird so ein bisschen, wenn man sich so gesamt anschaut, so ist ein bisschen so a boy's dream mehr oder weniger. Ja. Also es gibt da quasi die jungen Bande, ja,
genau.
Mit so einem Peter Pan, der fast, also zumindest im Disney-Film, eigentlich fast einen Robin Hood-artigen Charakter hat, also rein vom Gewand her und so weiter.
Sehr ähnlich.
Dann hat eben die Lost Boys oder halt die lustigen
besten
Gesellen
Freien
halt, die
so,
besten,
ja,
Freien. Und sie kämpfen halt, wie das Jungs dann halt so, wenn es altvater ist, ja, gegen die Besen, gegen die Schurken. Und das sind halt einerseits die Piraten und andererseits auch, und ich benutze den Terminus jetzt bewusst, das sind die Indianer.
Mhm.
Es gibt nämlich dort auch Indianer, also den Stamm von der Tiger Lily. Mhm. Das Indianermädchen, ich glaube, es wird auch dort, also im Buch und auch im Film wird ja von Indianern gesprochen. Heute würde man wahrscheinlich sagen
Native Americans
oder in dem Fall Neverland Natives.
Mhm.
Never Natives quasi.
Never Natives.
NNs.
NNs. Ah, es wird schon schwierig.
Es wird wieder schwieriger. Ja, genau. Es gibt aber auch noch andere Fabelwesen oder Wesen, Meerjungfrauen zum Beispiel.
Ja, stimmt, genau. Meerjungfrauen gibt es auch in der
Bucht. Es gibt das Krokodil, das einen tickenden Bauch. Weil der das den Wecker gefressen hat.
Okay.
Und den Captain Hook in den Arm abbissen, also die Hand. Deswegen hat er ja einen Hook.
Und darum fürchtet sich der Captain Hook nämlich auch vor Weckern.
Ja, genau, vor Weckern.
Und das ist zum Beispiel bei Hook, bei dem Film, ist das ja total präsent, wo sie dieses Museum mit den kaputten Uhren drinnen haben, wo der einfach immer reingeht und dann die Uhren zusammenhaut und sämtliche, ja, Zeit verboten hat, ja, eigentlich.
Was nirgends Uhren gibt und so, ja. Okay, aber das ist sozusagen, es gibt die Guten und es gibt die Besen. Und in der Geschichte ist es so, dass der Peter Pan nach London fliegt und dort bei den Darlings einsteigt, mehr oder weniger, und die drei Kinder von den Darlings entführt, wie heißen es denn?
Wendy, Peter und
Michael. Wendy, John und Michael.
Faust.
Wendy, John und Michael Darling. Und die dürfen dann mit dem Peter Pan ins Nimmerland fliegen und bestehen dort halt die Abenteuer. Und es ist schlussendlich so, dass natürlich da eine unmittelbare, ultimative Konfrontation gibt zwischen den verlorenen Jungs mit dem Peter Pan als Chef und Captain Hook und den und den Piraten als die Widersacher und dann schaffen sie es aber.
Die letztlich besiegen
eigentlich. Zu besiegen. Und die Wendy fliegt dann zurück mit den Brüdern nach London und der Peter Pan bleibt aber im Nimmerland, weil er einfach
niemals erwachsen werden will.
Das ist ein großer Punkt in diesem, das hast du jetzt ja schon gesagt, das ist ein Boy's Dream, das Ganze. Der Walt Disney hat als Kind in einer Schulproduktion in Peter Pan gespielt. Und es war wahrscheinlich einer von den Filmen, die er unbedingt umsetzen wollte. So. Sehr fantastisch veranlagt.
Was interessant ist, weil es gibt einen Film, der ja eigentlich jetzt ausgenommen vom Nimmerland ein sehr ähnliches Thema hat und auch von Walt Disney produziert worden ist, und das ist ja Mary Poppins. Also Mary Poppins ist ja eigentlich diese magische Figur, dieses magische Kindermädchen, das quasi in so einer eigentlich eine recht biedere Familie, weil das ist ja beim Peter Pan auch so, dass er eigentlich der Vater mehr so ist, der sehr realistische, strenge Vater geschildert wird, der dann zum Schluss auch zugibt. Es kommt im Film, im Zeichentrickfilm kommt das, glaube ich, außer, der sagt, dass er auch früher im Nimmerland war, mit dem Peter Pan. Und das ist ja bei Hook eigentlich das Thema, dass der Peter Pan, der Peter Bennings dann, vergessen hat, dass das dort ist.
Und da kann er nicht fliegen und so. Und erst wenn er sich wieder erinnern kann, dass er das alles einmal gemacht hat.
Es gibt ja eine wahnsinnig tolle Urban Legend Theorie. Ich stehe auf sowas, was der dunkle Hintergrund beim Peter Pan ist, dass der Peter Pan nämlich, dass das deswegen so ist mit Neverland, weil der Peter Pan eigentlich ein Todesengel ist und tote Kinder abholt und in den Himmel bringt. Oh. Und das ist es nicht mehr Land. Und darum werden die auch nicht erwachsen.
Dark.
Ja,
deep ist, dark.
Ja. Aber ich habe letztens sogar eine dunkle Theorie zu den Teletubbies gehört. Also,
so die Vorhölle im Endeffekt.
Dann. So in die Richtung, ja. Also das ist, aber das ist, ja.
Piraten!
Piraten, ja, genau.
Aber weil du sagst, wegen der Flucht.
Das ist so eine schöne Überleitung. Ja,
ich weiß.
Komm, one more thing.
Komm, genau. Und zwar, es gibt ja die wunderschönen Geschichten, wo man durch einen zweiter Weltkrieg, wo man durch einen Schrank geht, in ein anderes Land kommt.
Puh, über das reden wir nicht. Über diese Kackgeschichte
reden wir. Ja, genau.
Die Chroniken,
weil du mich genauso.
Die Chroniken von Narnia sind ja sehr christlich inspiriert, ja, genau. Wo der Aslan in Wirklichkeit gesagt wird, es ist eine Inkarnation oder Interpretation von Jesus.
Ja, und da ist aber so, dass im Prinzip genauso nachher dann eigentlich in den Büchern draufgekommen worden ist, dass er der Eigentümer von dem Haus, also zu dem Typen, zu den Sinsern, der ja dann auch sagt, ja, ich war da auch früher und so weiter. Also sprich, genauso wie das jetzt da war mit dem...
Dafür hast du jetzt mal Überleitung zerschossen.
Also aber ich schneide es eh aus und...
Thousands of years ago.
Für die Chroniken von Narnia. Ich glaube, ich drehe durch hier. Ey, du wirst jetzt sofort Kiel geholt.
Wir dann das einfach da löschen und passt.
Nein, lass mal einfach drinnen.
Nein, lass mal nicht.
Ich werde die Kiel holen.
Nein,
die Welt soll das wissen.
Aber was ist jetzt mit Piraten?
Piraten! Habt ihr Piraten gespielt als Kinder?
Ja, natürlich. Ich bin im Fasching mindestens einmal als Pirat gegangen.
Warst du mal Pirat? Ich weiß nicht, ich war schon sehr oft auch Pirat.
Pirat, Musketier, Cowboy oder so, ja.
Ja. Ich war meistens Cowboy oder Musketier.
Musketier.
Ah, wirklich? Musketier war ja eigentlich auch.
Mhm. Musketier.
D'Artagnan, ja.
Die drei, genau. Musketiere, ja.
Aramis.
Athos, Porthos und Aramis. Ja. Und D'Artagnan aus der Gascogne.
Genau.
So. Wo es gefühlt jedes Jahr eine neue Version davon gibt in Frankreich.
Natürlich. Und dann ist jetzt die Frage.
Sind
Musketiere Piraten? Und wenn ja, was macht der Pirat zu einem Piraten eigentlich? Und warum kann das in Österreich problematisch sein?
Darf ich das ganz kurz erklären? Du bist dann ein Pirat, wenn du eine Augenklappe hast und einen Haken. Und einen Papagei auf der Schulter. Dann bist du Pirat.
Ende.
So genau, das muss man.
Sonst ist man ein Freibeuter.
Genau.
Der Freibeuter der sieben Meere.
Sozusagen, ja. Na, wobei, ich glaube, der Unterschied ist, der Freibeuter sind die so einen Kaperbrief gehabt haben von einer Nation, also Ort Söldner, und die anderen waren die Piraten, die eigene Taschen
gewesen
haben. Die haben mehr Papageien gehabt.
Ja, genau, die haben mehr Papageien gehabt. Die Sache ist die Piraterie in Österreich.
Der Unmöglichkeit. Auf den türkisen Meeren.
Ja, wir haben generell ein bisschen ein Problem sozusagen. Wir sind einfach keine seefahrende Nation. Das müssen wir uns eigentlich.
Mehr.
Verstehst du?
Mehr.
Nein, aber wir sind derzeit keine seefahrende. Also, ja, wir haben österreichische Schiffe, auf internationalen Gewässern, also die unter österreichischer Flagge laufen. Wir haben im Handelsgesetzbuch haben wir das 5. Kapitel, was die Hochseehandel betrifft. Das wird üblicherweise im Gesetzestext aber nicht mit abgedruckt, weil es keiner braucht. Also in die ganzen Codex und so weiter, was es gibt, was es nicht braucht. Und schaut mal, zum Stichwort Piraterie im Strafgesetzbuch findet man lediglich die Luftpiraterie nach § 185 StGB. Und da geht's im Wesentlichen nicht um klassisches Piratieren, also irgendwen über die Planke laufen lassen oder Gold und Schätze und so weiter, sondern da geht's nur um die Entführung von Flugzeugen. Da man aber im österreichischen Recht entführen nur Menschen kann, hat man einen eigenen Straftatbestand braucht. Also quasi die Flugbahn des Flugzeuges verändern, das ist Luftpiraterie. Oder besser gesagt, eines Luftfahrzeuges. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob wann der Peter Pan das fliegende Piratenschiff angreift und dann zur Kursänderung zwingt, dann sind nicht die Piraten, sondern eigentlich der Peter Pan, ein Luftpirat. Nach § 185 Strafgesetzbuch. Und das ist eigentlich der Twist dieser Folge.
So schnell wird man erwachsen.
So schnell wird man erwachsen, genau. Das heißt, wir hätten, um das fertig zu spinnen, bei Piraterie entweder eine Entführung nach dem § 99 fortfolgende Strafgesetzbuch, also Freiheitsentziehung und allgemeine Sonderfälle, oder beim Beutezug unter Gewalteinwirkung wahrscheinlich den Raub nach dem § 142 fortfolgende Strafgesetzbuch. Aber die Piraterie als solchen gibt's nicht.
Ist nicht. Habt ihr das gehört, alle? Piraterie ist nicht unter Strafe gestellt.
Doch, aber es heißt nicht Piraterie.
Ach Gott, dann sind wir wieder dort, wo es einfach irgendwie anders heißt als eigentlich.
Ja, das ist eine miese Partie, weißt du.
Das heißt eigentlich, also wir wissen ja alle, dass Österreich mitunter zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg dann die Meerhoheit aufgegeben hat oder das Mittelmeer.
Meereszugang verloren.
Meereszugang hat. Und so weiter. Wo ja die Schifffahrt ja sehr groß war, hast, die haben alle Gesetze dann, was das betrifft, angepasst oder es war nicht relevant bis zu dem Zeitpunkt?
Es wird relevant gewesen sein, aber die Gesetze sind angepasst worden und vor allem, man braucht nichts anpassen. Also angenommen, Österreich wird, weil, warum auch immer, ja, jetzt plötzlich wieder eine Seenation, dann haben wir die notwendigen Vorschriften für Seehandel haben wir im Gesetz. Mhm. Und strafrechtlich gesehen ist es in Wirklichkeit...
Haben wir es eh, ja.
Weil das Einzige, was man vielleicht ja irgendwie anpassen müsste oder könnte, war, dass man sagt, okay, man dehnt die Luftpiraterie auf Entführung von oder Kursänderung, erzwungene Kursänderung von Luft- und Seefahrzeugen ab. Ja. Man kennt ja zum Beispiel die Luftpiraterie dann ja theoretisch auch in Richtung Weltraum dran, dass man sagt, okay, Luftfahrzeuge und dann Raumfahrzeuge. Also ab einer gewissen Höhe gibt's ja, ist ja der Weltraum und dann gibt es das Raumfahrzeug. Also das heißt, erinnert mich da an die Folge des zweiten Podcasts, wo ich dabei bin, nämlich der Nerds of Law Podcast. Da haben wir meinen Professor Zankl interviewt. Das ist einer von die IT-Rechtler in Österreich. Und wir haben ihn gefragt, braucht es in Bezug auf die IT eigentlich neue Gesetze? Und der Professor Zankl hat eins gesagt, und das ist mir in Erinnerung geblieben, das habe ich nämlich wahnsinnig gut gefunden, er hat gesagt, nein, wir müssen nur die Gesetze, die wir haben, auch wirklich bis zum Ende lesen und mit denen arbeiten. Und das ist, wenn man sich das anschaut, die meisten Gesetze sind entweder als Analogie, weil es eben eine Gesetzeslücke gibt, oder überhaupt eh umlegbar. Und darum, wie gesagt, also ist es auch gut, was du gesagt hast, Max. Ja, wir haben nicht die Piraterie im Strafgesetzbuch, weil wir es nicht brauchen. Weil wir haben eh entweder Entführung oder Raub, also im Sinne Beutezug, als Tateinheit. Und der Schatzfund ist im ABGB zum Beispiel geregelt. Also wenn ich jetzt als Pirat nicht piratisch betätige, sondern einfach auf Schatzsuche gehe, dann ist das auch geregelt. Das heißt, wir haben alles, ja, was wir brauchen. Und diese Luftpiraterie ist eigentlich eine Sondernorm, die man ins Gesetz eingetan hat.
Die man aber gebraucht hat, weil man eben nur Menschen entführen kann. Also nur.
Ja, genau, also diese Kursänderung und so weiter. Okay.
Das heißt, wenn wir nur ganz kurz beim Wortstamm bleiben von der Piraterie, ist der Rest eigentlich nur eine Hülle für irgendwas vorhanden ist, damit man einen Namen hat.
Was zum Beispiel auch ist, das haben wir in der Vorbereitung zu dieser Folge kurz besprochen, wo du gesagt hast, Software-Piraterie, ich kenne es als Videopiraterie. Videopiraterie ist Synonym zu Raubkopie. Das sind alles entsprechende Bezeichnungen, die nicht rechtlicher Natur sind, die im Prinzip eins heißen, nämlich Urheberrechte oder Verwertungsrechte Verletzungen. Sonst nix.
Ja. Oder Markenrechtsverletzung.
Oder Markenrechtsverletzung, wenn das Ganze markenrechtlich geschützt ist. Ein Logo zum Beispiel, aber trotzdem, das ist, es hat einfach einen klingenden Namen. Also Produktpiraterie, das klingt einfach gut. Das ist genauso wie Raubkopie.
Ja, genau.
Das Raubkopie ist auch was, das ist jetzt rechtlich gesehen, wenn man das zerstückeln, ja, ist das bei meinem ersten Auftritt beim Science Slam zu finden auf YouTube, habe eben die Raubkopie rechtlich erklärt. Und wenn man das berechtlich, ist das eh rechtlicher Schmonz. Also das passt einfach nicht, aber es klingt halt einfach gut. Das ist genauso wie der Knebelvertrag, den wir in einer früheren Episode ebenfalls schon erwähnt haben.
Knebelvertrag.
Im Zusammenhang mit Schneewittchen.
Zu hören auf Spotify.
Und überall, wo es gute Podcasts gibt.
iHeartRadio. Super, also Piraterie als Tatbestand brauchen wir nicht, weil man durch sehr viele andere Gesetzesbestimmungen bereits erschöpfend geregelt haben.
Genau.
Der J.M. Barrie ist der originale Autor und Erfinder von Peter Pan. Und das war vor über 120 Jahren. Das ist also eine Geschichte, die seit diesen vielen Jahrzehnten inspiriert. Und also geschrieben ist 1904 und ist veröffentlicht worden. Das ist natürlich ziemlich cool und hat auch zum Beispiel den J.R.R. Tolkien sehr stark beeinflusst für seine Herr der Ringe. Für seinen Herr der Ringe-Epos.
Obwohl ja weder Piraten noch Native Neverlanders
vorkommen. Native Neverlanders kommen auch nicht vor, auch keine Meerjungfrauen. Aber rein diese Ästhetik von den Elfen und den Elben sozusagen, da ist er, ja, ist auf jeden Fall ein Konnex zu sehen. Und also auch spannend, der J.M. Barrie ist als Originalautor zwar in den Credits drinnen vom Film, aber es ist fast nichts von dem, was der J.M. Barrie selbst geschrieben hat, tatsächlich im Film verwendet worden. Also im Sinne von Dialoge oder Beschreibungen und so weiter, sondern das hat einfach genommen, diese General Idea, so the gist of it, und hat seine eigene Geschichte draus gemacht.
Haben sie wenigstens nicht geschrieben, based on an idea oder based on?
Das wir sind noch schon, ich weiß es nicht genau.
An idea made of an idea based upon
a thought a that thing, I had when I went to the toilet.
Yeah. While reading.
Sagen wir mal, so diese general idea vom J.M. Barrie, das Peter Pan, möchte ein Kind bleiben, er will nicht erwachsen werden, besser gesagt. Da können wir jetzt ein bisschen über das reden, dass also auch die verlorenen Jungs sind ja alles Jugendliche, sind alles Kinder eigentlich, sind noch nicht über ein gewisses Alter hinaus. Sagen wir, das sind wirklich Kinder. Ich würde jetzt mal sagen, unmündige Minderjährige. Und da sind wir eigentlich genau schon dort. Wir haben schon ein paar Mal entweder teilweise oder nicht ganz vollständig angesprochen. Und es gibt uns jetzt eine gute Möglichkeit, über die Geschäftsfähigkeit zu sprechen, generell, und Fokus zu legen auf, was darf ein Kind aus rechtlicher Sicht eigentlich.
Wir haben in der dritten Staffel, in der Folge mit der Ariel, in Bezug auf die Ursula, haben wir uns schon unterhalten darüber, was ist Rechtsfähigkeit.
Ja.
Und haben dort gesagt, okay, also ein Mensch kann Träger von Rechten und Pflichten sein. Und daraus abgeleitet wird die Geschäftsfähigkeit. Das ist nämlich die konkrete Möglichkeit, sich im Rechtsverkehr, Rechts- oder Geschäftsverkehr, zu berechtigen oder zu verpflichten. Das heißt, ich berechtige mich, Eigentum an etwas zu haben, ich verpflichte mich dafür, den Kaufpreis zu zahlen. Das ist sozusagen das Einfachste im Kaufvertrag. Wie gesagt, leitet es eben aus der Rechtsfähigkeit ab, nur, wir erinnern uns, natürliche Personen, § 16 ABGB oder juristische Personen, § 26 ABGB sind da entsprechend möglich. Also auch eine GmbH kann sich berechtigen und verpflichten, ist also auch zu einem gewissen Grad geschäftsfähig, auch zum Beispiel ein Verein. Die Geschäftsfähigkeit beginnt grundsätzlich, hatte der Gesetzgeber, finde ich, sehr gut was überlegt, nämlich mit Blick auf die menschliche Entwicklung ein bisschen gestaffelt.
Ja.
Also man hat nicht gesagt, okay, Kind kommt auf die Welt, voll Geschäftsfähigkeit, passt schon die Partie, sondern man hat gesagt, okay, es gibt gewisse Staffelungen. Die erste wesentliche Hürde ist mit 7 Jahren. Unter 7 Jahren ist das Kind an sich nicht geschäftsfähig. Es gibt aber den sogenannten, Max, du nennst ihn immer wieder gern, den
Wurstsemmelparagraf.
Ganz genau, weil da geht es um Geschäfte des ganz alltäglichen Lebens. Also so kleine Sachen, wo ihr Kinder mehr Eis kauft oder Wurstsemmel. Notebook, der Notebook-Paragraf, ja, ist dann später eingeführt worden, ja, gibt es aber nicht. Oder
das ist der Maserati-Paragraf.
Maserati.
Meine Kinder kaufen sich jeden Tag 2-3 Maserati.
Weil man sagt, also ganz geringfügige Geschäfte des täglichen Lebens soll ein Kind auch abschließen können, ohne dass der Erwachsene dabei sein muss. Das kann man auch einem 6- oder 7-Jährigen zutrauen in Wirklichkeit. Dass man sich selber Eis kauft beim Bäcker oder sowas.
Kaufst du Eis immer beim Bäcker?
Ich kaufe mein Eis tatsächlich früher, also wie ich in dem Alter war, damals, wie es nur 3 Eissorten gegeben hat und alles schwarz-weiß war, seinerzeit.
Cheesy,
ja, jahrelang habe ich es
gekauft. Cheesy immer Bäcker gekauft.
Nein, wir haben so einen kleinen Bäcker gehabt. Mhm. Also das war damals wirklich so eine Art Kreisel, da hat es mich auch Wurst gegeben und Überraschungseier und alles, was wir brauchen können.
Weißt du, was ich mir erinnern kannst, ist, da hat es Wurst.
Ja, aber das war
bei Überraschungseier uns. Und Eis geben.
Und Eis und Semmel und eine Milch aber und so weiter. Und das war wirklich ums Eck. Das wäre so ein Kreisler. Ja. Und da immer wirklich, da Kassen, ja, geht sich ein Eis kaufen. Und da war immer so ein Cheesy,
ja.
Hat einen Schilling gegeben. Oder High-End war halt dann so ein Magnum. Also Magnum hast du nicht jeden Tag gekriegt.
Du bist echt alt.
Ja, danke. Ich werde jetzt bald 41.
Nein, aber ich muss in Michael wirklich recht geben, weil zu meiner Zeit, wir haben so ein Einkaufszentrum nebenbei gehabt, aber wir sind nicht zum Spar gegangen auf Eis, sondern wir sind zum Ring gegangen, weil wir haben dort immer das Brot vom Ring geholt, nicht vom Spar.
Ja.
Wir haben dort die Milch gekauft, öfters als wie beim Spar, weil du bist ja schneller drankommen, du hast da Wurst gekriegt. Du hast aber auch die ganzen Süßigkeiten gehabt, ja, zum Beispiel Dreh und Trink und ja, die ganzen Maßregeln und den ganzen Pipapo.
Alles dort gekriegt, ja.
Genau.
Also das war wirklich so ein, ich glaube, das war ein Reschbäcker bei uns ums Eck und der war so wirklich ein Kreisler einfach. Ja.
Der Nahversorger.
In dem Fall war es wirklich ein Nahversorger, ja. Kann man sagen, du hast wirklich einiges gekriegt. Ja. Dort habe ich immer mehr Eis gekauft. Und Cheesy, ja. Also Cheesy war früher von, da hat es noch Eskimo-Gassen, was ja auch nicht mehr ganz passt. Und das war so ein, es war einfach ein Vanilleeis am Stuhl, was halt so ausgehört wie ein Käse und das war Cheesy. Ja. Und das hat einfach.
Habe ich nie gegessen.
Ich habe das immer.
Hast du nie ein Cheesy gehabt?
Nein, ich habe immer ein Jolly, ein Twinny. Irgendwann, wenn ich öder war, bin ich ein Cornetto dazwischen,
Klare Distinktionen gegeben. Also du warst entweder, also ich glaube, mittlerweile ist sie, glaube ich, Langnese, also Langnese hast du in Deutschland, also warst du Langnese oder Schöller. Und es war immer so ganz komisch, weil zum Beispiel auf Tankstellen und im Schwimmbad hat es Schöller gegeben und das dann nicht mehr auskennt, weil das waren so ähnliche Eissorten, es war wie für uns zum Burger King und zum Mackey gehst, ja, genau. Wenn du alles gewohnt bist.
Es war die so.
Es ist so ähnlich.
Das ist eine kognitive Dissonanz. Ja.
Nein, es ist so, es fühlt sich an wie Star Trek, ist aber die Kelvin-Timeline.
Ja.
Es ist gleich, wenn man in die Fast Earth Prime slidet in Sliders. Ja.
Genau.
Es ist alles genau gleich, aber die. Die,
aber trotzdem falsch.
Die Brücke in San Francisco, die Golden Gate Bridge, ist blau.
Ist die Azure Gate Bridge, ja. Ganz genau. Die Folge kenne ich nämlich auch.
Genau.
Ihr habt in
so, das wir haben uns,
Drachentöter wir haben ja Podcast-Episode, wo du interviewt worden bist, Max, habt ihr relativ viel über die Sliders
gehört. Ja, da können wir drauf verlinken jetzt ja, einmal geistig. Ja,
in bitte. Die Shownotes.
Schaut ja. euch das an.
Aber zurück zur Geschäftsfähigkeit.
Zurück zur Geschäftsfähigkeit. Und ich wollte nur eine Sache dazu sagen, wir haben ja versprochen, dass Disney nostalgisch wird. Und ich glaube, das war jetzt schon einmal ein ordentlicher Trip down Memory Lane. Down
Memory Lane, ja genau. Auf jeden Fall, also bis 7 Jahre nicht geschäftsfähig. Dann haben wir die unmündigen Minderjährigen, das sind eben Personen unter 14 Jahren, also keine Kinder mehr, sondern Minderjährige, die dürfen schon Geschenke, die rein zu ihrem Vorteil gemacht werden, dürfen es annehmen, beziehungsweise geringe Geschäfte. Dann ab 14, das war früher so die Geschichte, das Alter, wo man auch so in die Lehre eingestiegen ist, also wo man halt einen Lehrvertrag, wobei den Lehrvertrag an sich müssten die Entziehungsberechtigten abschließen, darf ich selber nicht, aber ich kann dann quasi ein eigenes Einkommen haben. Und das ist von 14 bis 18 ist man dann ein mündiger Minderjähriger und ab 18 ist man dann voll geschäftsfähig, außer es gäbe irgendwas, was dagegen spricht. Also eine verzögerte Reife, irgendeine Behinderung oder sowas, die dagegen spricht, dann kann man nach dem Erwachsenenschutzgesetz kann man eben für Teilbereich nicht voll geschäftsfähig erklärt werden.
Der inbrünstige Wunsch, Jus zu studieren, ist ein Grund, Sachwalter zu werden.
Das ist schön. Ich kann mich noch erinnern, es hat früher den Begriff der Großjährigkeit gegeben, ist es gefallen?
Ja, es ist so, dass früher tatsächlich, also es hat
früher... Es war in der Zeit, wo man sein Cheesy nur beim Bäcker gekauft hat.
Genau, es war in der Zeit, wo man sein Cheesy... Nein, das, es ist gar nicht so lang aus, weil seit 2001, wo ich nämlich maturiert habe, ist nämlich die Gesetzesänderung in Kraft getreten und ich bin quasi auf der Matura-Reise voll Geschäfts-, also erwachsen geworden, voll rechtlich, weil vorher ist man, war man erst großjährig, also war man, glaube ich, zuerst großjährig und dann volljährig.
Nein, bin
ich
zuerst volljährig, dann großjährig, großjährig mit 21
oder genau. So. Genau. Und es ist ja so, dass man früher nämlich voll rechtsfähig erst mit 21 war. Und das hat sich wirklich 2001 dann auf der Matura-Reise dann mit dem Datum geändert. Und ich war quasi auf der Matura-Reise, war ich von einem Tag auf den anderen mit 18 halt voll links. Wo das zum Beispiel nach wie vor ein Unterschied ist, ist im Strafrecht, wo man ab 14 straffähig ist, mit 18 junge Erwachsene ist und erst mit 21 voll Erwachsenen straffähig. Also wo ist StGB quasi voll zuhaut. Ja.
Jetzt kommen wir von der Zeit, wo wir noch auf Alta Vista gegoogelt haben.
Alta Vista gegoogelt, finde ich
zurück
in die Zukunft.
Zurück in die Zukunft zum Peter Pan. Mit unserem DeLorean fliegen wir da jetzt her. Der will, Sie haben jetzt 1000 Mal schon gesagt, er will ein Junge bleiben, für immer. Sein bester Freund ist es, ist Glöckchen auf Deutsch oder Tinkerbell. Und für den Film, habe ich herausgefunden, haben sie halt probiert, wie es das Geräusch oder die Soundkulisse quasi die beste ist fürs Glöckchen. Und haben halt gedacht, nehmen wir halt kleine Glockerl, Glockenspiel oder irgendwie so ein Glissando. Und es war ja alles, wenn man dann ein Mikrofon, quasi hinkommen hat, war es immer ein bisschen zu hart, sozusagen, weil immer so ein Anschlag notwendig war. Und dann haben sie weitergedacht und haben lauter kleine Schnipsel von Alufolie auf einen Faden aufgefädelt und sind dann da mit dem Finger so drüber gefahren oder haben eingeblasen und das haben sie aufgenommen. Und das ist der Sound von der Tinkerbell.
Wir reden jetzt von 19, was war das?
53.
1953.
Also cool.
Ja, also Soundeffekte und so sind immer schon eine großartige Sache. So
that was the sound of music.
Was mir so hängen geblieben ist, ist zum Beispiel auch diese Ideen, die die Leute dann gehabt haben. Ein Lichtschwert ist eigentlich nur ein Mikrofon beim Röhrenfernseher vorbeigeführt und halt natürlich dann bearbeitet und so weiter.
Ja, und auf der anderen Seite, wenn sie sich kreuzen, schlichtweg ist es eine Alustange auf Steuerträger.
Also das ist dann das, was
immer so sagen, dass das generell Tontechnik, also ich ist jetzt einer, der sich Filme anschaut, aber nicht irgendwie in der Branche drin ist. Also was da stöhnweise, wenn ich mir das anschaue, mit was die stöhnweise einfach Ton erzeugt haben, ist ein Wahnsinn.
Das müsst ihr euch vorstellen.
Foley Artist.
Das bei Kammer des Schreckens vom Harry Potter, wo dieser Schwertkampf zum Schluss ist, ja, gegen das Ding. Der hat das Mikrofon in einen Luftballon eingegeben und irgendwo dagegen clasht. Und durch das ist der Effekt rausgekommen und lauter so Sachen.
Es ist stark, ja.
Das ist irre. Also da gibt's ein stundenlanges Making-of, wie die das gemacht
haben. Ja, ganz, ganz. Mir fällt da immer wieder Jurassic Park ein, als wegweisender Film im Grunde. Die eine Szene, wo es in T-Rex nur hören und das, wo das Glas, das am Armaturenbrett steht, schlagt dann solche Kreise, so konzentrische, was auch ewig braucht, bis sie herausfinden, wie sie das machen, war im Endeffekt der Boss-Seiten.
Also es war schön. Also einfach, weil es so eine einprägende Szene
ist. Ja. Und dann das Schreien vom T-Rex sind ja mehrere Tiergeräusche, Tierschreie ineinander und übereinander gelegt.
Klassisches Beispiel, Episode 4, die kleinen Wüstenbewohner, die Schrotteile.
Die Javas.
Icha. Ja genau, das sind und ja an für sich mitunter dort ja so lokale Rentiere oder irgend so Lamas oder sowas. Was war
Rentiere oder Lamas. Ja, irgendwas mit 44.
Das ist ja genauso wie, um jetzt zur anderen Seite zu wechseln, mal wieder zu Star Trek, was ja beim The Cage war, wo es bei, also dem ursprünglichen Pilot, die Talosianer,
ja,
waren ja weibliche Darsteller, die es dann aber mit männlichen Stimmen nachsynchronisiert haben und damit sozusagen diesen quasi Geschlechtsdimorphismus genutzt haben, um eine Fremdartigkeit zu erzeugen. Das finde ich auch sehr gut. Ja.
Voll super.
Mir ist wieder eingefallen, es sind nämlich nicht die Clan gewesen, sondern es sind die Sandleute. Die
Sandleute. Ach so,
die Tusken Raiders,
die meinst du. Ja, okay. Nee, die Clan Javas.
Die Tusk Raiders, die... Butiri!
Ah ja, okay. Das war also so ein kleiner...
Um die Brücke wieder zu finden, die Brücke, ich bin der Meinung, dass die Prinzessin Leia eher als Disney-Prinzessin zu zählen ist wie die Wendy.
Wie die Wendy jetzt, oder gesagt, das Glöckchen.
Eine unbequeme Wahrheit.
Aber jetzt war sie ja Disney-Prinzessin.
Wer? Die Leia.
Die Leia.
Ja, ist ja. Aber die Wendy wahrscheinlich nach wie vor nicht. Und nein, nicht die Tiger Lily. Weil die Tiger Lily könnte eher Disney-Prinzessin sein in Wirklichkeit.
Wie die Wendy?
Wie die Wendy, ja.
Achso, ja.
Weiß ja, ja.
Die Wendy ist ja nur aus London, aber nicht gleichzeitig ein Royal. Sie ist ja auch nur ein Darling.
Also genau.
She's such a darling. Bleiben wir beim Peter Pan, der ein Junge werden möchte. Es gibt das Peter Pan-Syndrom. Das gibt es tatsächlich. Also das ist aus der Psychologie ein Begriff für Menschen, die partout nicht erwachsen werden wollen oder sie einfach nicht diesem und also quasi ich, also Selbstdiagnose Peter Pan-Syndrom. Wenn ich jetzt fliehen kann, war ich quasi der Peter Pan. Und die Frage ist jetzt die, wir haben bei der Geschäftsfähigkeit, wir haben heute schon gemacht, die Rechtsfähigkeit, die Geschäftsfähigkeit, und jetzt fliegt der Peter Pan bei den Darlings ins Zimmer, also ins Schlafzimmer von den Kindern und nimmt die mit. Mhm. Man könnte auch, also
Entführung
polemisch auch sagen,
Entführung, dass er sie entführt, Buch, ja.
Und so weiter, genau. Aber der Peter Pan ist ja ein Junge, also nicht voll erwachsen, du hast das ja schon angesprochen. Es ist 1821 im Strafgesetz. Wie ist das jetzt da in dem Fall beim Peter Pan?
Wie schon gesagt,
ja.
14, 18 und 21, wobei das eben die Straffähigkeit ist, die sich aus der Geschäftsfähigkeit ableitet. Beziehungsweise gibt es in Paragraph 4 JGG, das ist das sogenannte Jugendgerichtsgesetz. Das ist quasi für Jugendstrafrecht zuständig und das sagt eben, erst Personen ab 14 Jahren können gerichtlich verfolgt werden und dann gibt es quasi Sondernormen, die sozusagen den Umgang, den strafgerichtlichen Umgang mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen einfach regeln. Die haben gewisse Möglichkeiten, Vergünstigungen, wie man fast sagen, weil man sagt, okay, ein Jugendlicher, der jetzt eine Straftat begeht, das kann auch entwicklungstechnisch einfach ein Problem sein und wir wollen den jetzt zwar bestrafen, also eine Konsequenz setzen, aber ihm trotzdem das weitere Leben nicht verbauen. Und das ist eben sehr wichtig. Unter 14 ist man grundsätzlich nicht straffähig, das heißt aber nicht, dass es keine Konsequenzen gibt. Es gibt ja die KJH, die Kinder- und Jugendhilfe, also das Jugendamt, wie man so schön sagt, die ja trotzdem Möglichkeiten haben. Also es geht bis zur Kindesentziehung, also Unterbringung des noch nicht 14-Jährigen, der noch nicht 14-Jährigen bei einer Pflegefamilie beispielsweise. Der Peter Pan horcht sich auf den ersten Blick eigentlich ziemlich einfach an, habe ich mir gedacht, bei der Vorbereitung bin dann draufgekommen, nein, eigentlich überhaupt nicht.
Okay.
Weil der Peter Pan, ob der straffähig ist, kommt auf sein Alter drauf an. Jetzt muss man sich mal fragen, wie alt ist der Peter Pan?
Ja.
Jetzt kann man sagen, aus dem Film heraus, ich habe das bei der Folge mit der Ariel schon gesagt, mit dem Alter, ja, da sagt der Bastian Teenager. Der Peter Pan ist jetzt von ein Junge, wirkt aber zumindest im Disney-Film eigentlich schon erwachsener oder älter oder reifer wie die verlorenen Jungs, die mit ihren Tierkostümen umeinander laufen und erst mehr so der Robin Hood. Und er hat ja eigentlich eine sehr klare Agenda, weil er kommt mir vor, ins Haus der Darlings eigentlich eindringt, um jetzt zwar die Darling-Kinder als Ganze zu entführen, die drei, aber eigentlich hat das, kommt mir vor, sehr stark auf die Wendy abgesehen, weil er seine Intention ist im Film, dass er sagt, die verlorenen Jungs brauchen eine Mutter, also eine weibliche Bezugsperson.
Ja.
Also da jetzt von der Denke her auch schon wieder sehr erwachsen ist. Und diese Eifersucht, die Tinkerbell an den Tag legt, dass sie jetzt quasi nicht diese Mutterfigur ist für die verlorenen Jungs, das sind schon sehr, sage ich mal, also rein von der Geschichte erwachsene Themen. Das heißt, das ist die Frage, die verlorenen Jungs werden, schätze ich, eher so unter 14 sein. Also ja. Die sind im Verhalten ja sehr kindlich. Beim Peter Pan bin ich mir nicht ganz sicher, ob er nicht schon also in Richtung Adoleszenz, also pubertierend ist. Und die Wendy ist ja auch jetzt eher die große Schwester, die auch schon eher in Richtung Pubertät geht oder so. Also die würde ich auch jetzt erst 13, 14 oder so einschätzen. Ja. Das heißt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Peter Pan jetzt 14 ist, dann, also abgeschlossenes 14. Lebensjahr, dann ist er straffähig, sonst nicht. Ja. Das ist jetzt schon mal ziemlich kompliziert. Ist mir vollkommen klar. Ja. Aber es kommt nur auf was anderes dazu. Die Frage ist, betrachtet man das Ganze jetzt, und da kommt jetzt Science versus Magic, weil im Prinzip, er bleibt ja auf magische Art und Weise. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen, bei Hook kommt das ein bisschen außer, dass er sozusagen diese Fähigkeit zu fliegen und so weiter ja eigentlich von den Feen hat, also von der Tinkerbell. Aber die Frage ist das, wie alt ist er eigentlich? Wenn man es jetzt noch optisch verhaltenstechnisch geht, na, dann wird er wahrscheinlich jugendlich sein, ja, waren überhaupt 14. Allerdings sagt ja am Ende des Films der Vater von der Wendy, ich bin ja auch mit ihm mitgeflogen, der eindeutig um die 50 ist. Beziehungsweise in diesem seltsamen Peter Pan Teil 2 aus 2002, was ich am Anfang erwähnt habe, mit London Blitz, da geht es um die Tochter von der Wendy. Und es geht auch bei Hook eigentlich um die Tochter dann. Und er heiratet ja bei Hook, wo der Peter Banning zum Peter Pan wird, nicht die Tochter, glaube ich, sondern die Enkelin von der Wendy. Wendy
ist wer anderer, ja genau. Wendy ist ja die alte Frau, glaube ich,
in dem Film dann. Also in dem Fall ist das, glaube ich, also nicht nur mal die Mutter, sondern die Enkelin, soweit ich weiß. Ja. Und das heißt, dass der Peter Pan real gesehen
Schon hunderte von Jahren alt sein könnte.
Also,
was ist?
Vielleicht ist er einer der großen Alten.
Möglicherweise, ja.
Aber ich hätte jetzt nur eine Theorie, die da wirklich super reinpasst. Aber was wäre, wenn das Nimmerland eine Dimension, also ein Ort ist, eine Globule, eine Dimension, wo man die Zeit in dem Sinn nicht vergleichbar vergeht wie bei uns. Also sprich, wo ein Jahr zum Beispiel umgerechnet wie 10.000 Jahre auf der Erde sein könnte.
Das, was du jetzt sagst, ja. Mhm. Ich mache dich da jetzt auf. Ich sag das auch mal im Guten, ja. Du schlagst im Prinzip vor, dass der Peter Pan eine Entität des Warp aus Warhammer 40.000 ist. Das ist ein zutiefst heretischer Gedanke. Ich werde nachher die Inquisition anrufen.
Passt, ich bin
nämlich
dabei.
Ja,
Anzeige ist raus.
Der Ordo Maleus, die Dämonen. Mhm. Jäger. The Demon Hunters.
What he said, ja.
Aber ich habe mir das natürlich überlegt, also optisch-biologisch ist es sehr schwierig einzuschätzen, weil wenn das magisch ist, dann ist vielleicht auch die Biologie nicht so weit. Man kann ja Alter durch Biologie bestimmen.
Ja, ja? Natürlich, aber was also, du meinst...
Eine Freismethode.
Nein, man schneidet den Arm ab und schaut die Jahresringe
an. Das weiß jeder.
Die Jahresringe vom Knochen, ja.
Ja, genau.
Aber natürlich...
An den Knochen kann man das messen, Knochenwachstum tatsächlich. Ja. Wird so gemacht.
Ja.
Aber auf was du eigentlich aussiehst, ist ja, wie helle oder wie intelligent ist der Bub, also auf welche Erfahrungswerte greift er zurück, und das geht nur aufgrund der Erlebten.
Aber man könnte Folgendes machen. Ich habe mir das überlegt, wie das war gerade am Landesgericht Wels, Peter Pan wegen Entführung. Ja. Ist er da, ich bin Verteidiger. Ich natürlich würde sagen, ja, er ist nicht voll geschäftsfähig, schauen Sie nach, er gehört Erwachsenen vertreten. Ja. Fliegt da und davon und so weiter. Erwachsenen vertreten, ist noch nicht schuldfähig. Das Gericht, ja, und ich kenne einige Richter, die würden das sofort machen, weil das sind extrem gute Richter in Wels, muss man trotzdem einmal sagen. Herr Bahn.
Haben Sie eigentlich einen Titel?
Ja. Herr Bahn. Nein, Herr Bahn. Und das heißt, ja, Bahn. Nein, wurscht. Egal. Nein. Was ist die beste und vor allem bürokratischste Möglichkeit, ein Alter nachzuweisen? Ja, ich schaue mir die Geburtsurkunde an.
Falls die vorhanden ist.
Ja, die kann man im Rechtshilfeweg, kann man die natürlich holen, weil, wie wir wissen, aus Hook ist der Peter Pan ja Engländer. Das kommt ja dort vor.
Er ist Nimmerländer.
Jetzt nimmer. Er ist Engländer. Nein, es ist ja in dem Film Hook kommt es ja vor, dass er quasi, er will nicht erwachsen werden als Baby, weil die Mutter rät und dann läuft er davon, also sein Kinderwagen rollt weg und dann wird er von der Tinkerbell gefunden und wird mitgenommen ins Nimmerland. Aha. Und wächst ja dort dann auch zu einem gewissen Grad heran.
Zumindest bis zu dem Alter, in dem
man... Wo er dann sagt, er will nicht mehr länger erwachsen sein. Ja. Also das bedeutet, man könnte da im Rechtshilfeweg aus Großbritannien, im britischen Archiven könnte man die Geburtsurkunde... Ja. nachweisen, und das, dass er seinen Namen geändert hat, ist ja wurscht. Ja. Aber natürlich, wenn man auf die Einsichtsfähigkeit geht, wird man das entsprechend auch, also mit verzögerter Reife. Das heißt, es kann sein, dass man gerade die Strafbarkeit noch wegbringt. Das war jetzt ziemlich gelaut eigentlich, ja, wie kann ich sagen. Gibt es sonst noch Fragen?
In diesem Sinne würde ich sagen, let's go to the second star on the right. And straight on till morning.